Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go. Hier ist immer euer Florian und ich freue mich heute riesig auf die Folge. Ich habe einen Gast dabei, den ich vor ein paar Wochen schon mal dabei hatte. Und da haben wir so ein bisschen über die graue Theorie gesprochen. Wie könnte man etwas machen und was könnte man alles so verbessern? Vielleicht ein bisschen schwer zu greifen. Und ja, ich habe letzte Woche gesagt, wir reden deutlich mehr über das Thema KI und wie wir das Ganze bei euch enablen können. Und dafür habe ich mir den Jan nochmal geschnappt. Der hatte das letzte Mal über Prozessautomatisierung mit mir gesprochen. Und jetzt habe ich ihn dabei, weil wir hier intern bei Seibert etwas umgesetzt haben mit dem Case Prozessautomatisierung und mit dem Thema KI, was uns hier wirklich weiterhilft. Und das wollen wir euch einmal mal vorstellen, um ein paar Eindrücke zu geben, wie weit man heute schon mit Automatisierung und in Kombination mit KI vor allem kommen kann und welchen großen Wirkungsgrad man dabei erzielen kann. Und dazu, Jan, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich wiederkommen durfte. Ich bin relativ überwältigt von der Resonanz auf meinen letzten Termin bei dir oder meinen letzten Auftritt hier bei dir gewesen. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und außerdem habe ich heute was dabei, wo ich einfach auch inhaltlich super gerne drüber spreche. Und ich freue mich, mit dir das zu erkunden und in die Welt hinauszutragen, was wir da Cooles auf die Beine gestellt haben.
Das werden wir. Für alle, die Folge letztes Mal nicht gehört haben, wir werden sie natürlich unten nochmal in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch da natürlich die Theorie vor allem erst nochmal anhören. Aber für die, die dich nicht kennen, stell dich nochmal ganz kurz vor und sag mal, warum du heute genau der Richtige bist.
Genau, also mein Name ist Jan, ich bin seit ungefähr 5 Jahren bei Seibert und seit ein bisschen mehr als einem halben Jahr kümmere ich mich jetzt darum, Automation und AI-Projekte mit unseren Kunden durchzuführen und zu gucken, wie wir da Prozessautomatisierungen wirklich live an der Stelle, wo es KI braucht, mit KI in die Systeme reinzubringen und arbeite an ganz vielen verschiedenen Use Cases von Kunden, von kleinsten Auftragseingängen bis zu komplexen Bilderstellungsvorgängen und so weiter. Das macht richtig Spaß und heute habe ich nochmal was anderes mitgebracht, nämlich so ein Thema aus der internen IT, aus dem IT First Level Support. Das ist auch super spannend, weil es sehr hands-on ist und sehr klar zeigt, wie KI uns da wirklich, wirklich helfen kann, in Zahlen und in Zeit ausgewertet.
Definitiv. Also First-Level-Support haben wir, glaube ich, alle, außer man ist irgendwie nur 2, 3 Mitarbeiter groß. Aber Support entsteht jeden Tag, auch bei uns hier bei Seibert. Wir haben, vielleicht lass mal ein bisschen erstmal den Case beschreiben. Woher kommen wir eigentlich? Wie haben wir bisher Support gemacht? Und warum mussten wir uns damit auseinandersetzen, weil es nicht mehr so gut gelaufen ist?
Genau, also die Ausgangslage ist im Prinzip so, dass wir ein Support-Team haben. Wir sind ja ungefähr, ich sag mal, 500 Mitarbeitende bei Seibert. Und wir haben ein Support-Team von, Stand vor dem Jahreswechsel ungefähr, 8 Leuten, also First-Level-IT-Support, die sich um die sämtliche Belange kümmern, die da anfallen. Ich brauche eine Lizenz für Tool XY, ich brauche neue Hardware, ich brauche irgendwas, teilweise auch tiefergehende technische Sachen, dann dispatchen die das an das nächste Level nach hinten und so weiter. Ja. Und dieses Achter-Team ist aus verschiedenen Gründen zum Jahreswechsel leider halbiert worden. Also die sind quasi vor das Problem gestellt worden, dass sie mehr zu erwartende Tickets hatten, aber gleichzeitig einfach nur noch die Hälfte an Personen waren, die an diesen Tickets und Aufgaben arbeiten konnten. Das sind jetzt keine, böse Zungen mögen ja immer behaupten, KI ersetzt Leute, ja. Also in die Richtung geht's nicht, da sind einfach Leute intern gewechselt und dann hat man so eine natürliche Fluktuation, dann kündigt mal der ein oder andere. Also so ist das quasi passiert, wir waren vor mehr oder weniger vollendete Tatsachen gestellt. Und dann war sozusagen die Frage, wie lösen wir dieses Problem? Und das war eigentlich der Ausgangspunkt der gesamten Entwicklung, die wir heute vorstellen. Und was daraus geworden ist, ist ja ziemlich beeindruckend geworden am Ende.
Ja, das heißt, wir beschäftigen uns noch gar nicht so lange damit. Jetzt könnte man sagen, wir sind hier gerade Ende Mai in der Aufnahme. Das heißt, so knapp 5 Monate. Ich glaube, so richtig Fahrt hat das ganze Thema so ab Februar aufgenommen. Im Januar hat es natürlich angefangen. Beschreib mal so ein bisschen, klar, Mitarbeiteranzahl war ein Problem. Das heißt, wir konnten den Tickets nicht mehr Herr werden. Wir machen in der Tat hier auch sehr, sehr viel Support. Wir haben sehr, sehr viele Tickets. Wir haben sehr viele Systeme. Leute brauchen Lizenzen. Wir sind weltweit verteilt. Das heißt, da kommt eine Menge Support auch auf die 4 Personen zu, auch weltweit in verschiedenen Sprachen mittlerweile. Und dann könnt ihr euch auch hochrechnen bei 500 Leuten zu 4 Personen. Da wird auch viel ad hoc im Chat geklärt, wie mein VPN hier mal nicht und so weiter. Also da kommen theoretisch gesehen ein sehr hohes Volumia jeden Tag auch auf die zu, was teilweise natürlich auch so viel war, dass die 4 das gar nicht mehr stemmen konnten und dann natürlich auch schieben mussten und dann dieser Berg natürlich auch immer größer und größer wurde. Und es gab 2 typische Eingangskanäle. Einmal der Chat, wo so ad hoc Sachen geklärt wurden, die vor allem vielleicht auch eine sehr hohe Priorität hatten. Und das andere war unser Ticketsystem, das Jira Service Management, wo sehr strukturiert Tickets reingekommen sind, die sie dann ganz normal in so einer Pipeline abarbeiten konnten. Das ist ein bisschen die technische Ausgangslage. Und jetzt erzähl mal so ein bisschen, was wir Gedanken wir uns gemacht haben, was wir verbessern können.
Also die Idee war natürlich, den Leuten im Unternehmen, die technisch von wenig Ahnung, sage ich mal, in den Business-Bereichen bis hin zu viel Ahnung aus den sehr technischen Bereichen beim IT-Support ankommen, denen auf der Ebene zu helfen, wo sie unterwegs sind. Du hast es gerade eben schon erwähnt. Wir haben einen IT-Chat, in dem sind über, ich glaube, da sind halt die 500 Leute einfach drin, ne? So ungefähr ist die Zahl von diesem IT-Chat. Der ist der Eingangskanal Nummer 1, wenn man irgendwie was hat. Und wenn man mal jetzt sozusagen zurückguckt, dann musste da 1:1, und das hat mir wirklich der Teamleiter-Kollege sozusagen aus der IT gesagt, da muss jeden Tag einer von den früher 8, heute 4 Leuten, dediziert darauf abgestellt werden, diesen Support-Chat zu betrachten und die Cases da drin zu dispatchen und weiterzugeben. Das ist sozusagen Stand früher. Das ist natürlich die eine Seite. Also der Chat hat die Natur, dass die Sachen sehr unstrukturiert reinkommen. Jemand schreibt einfach irgendwie, ich habe das Problem so und so, beschreibt einfach, was los ist. Ne? Klar. Im Gegensatz des Service Management, das Jira Service Management hat ja den Vorteil, dass es vorher schon mal so ein bisschen dispatcht. Also das sagt schon mal, geh diese Route lang, wenn du das und das Problem hast, geh diese Route lang, wenn du das und das Problem hast. Und dann hat man schon mal so ein bisschen Ordnung in die Anfrage, sage ich mal, reingebracht. Aber wie gesagt, das brennende Problem war tatsächlich dieser Chat, weil wirklich eine Person, und also lass es uns mal konservativ rechnen oder so ein bisschen dramatisieren. Ja, 4 Leute, eine Person guckt in den Chat. Einer ist als Teamleiter in strategischen und übergreifenden Themen einen halben Tag eingebunden. Da sind es auf einmal nur noch 2,5 Personen, die übrig bleiben. Und dann ist einer krank oder in Urlaub und so weiter. Das hat man bei 4 Leuten ja auch. Dann ist auf einmal nicht mehr so viel Kapazität da. Ja, dann ist vielleicht nochmal ein komplexer Fall da, wo mehrere Leute gleichzeitig drauf gucken. Und schon ist die IT schon für den Rest des Unternehmens nicht mehr erreichbar. Was halt eine richtig blöde Situation ist.
Ja, und ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten so da tagtäglich drin geschrieben werden. Also ich weiß, dass die IT, jetzt könnte man natürlich uns unterstellen, leitet das doch einfach alles zum Jira Service Management weiter. Ja, das hat das Team natürlich auch schon gemacht und sehr, sehr viele Tickets werden auch im Jira Service Management aufgemacht. Das sind vor allem die Dinge, wo jemand gerade ad hoc gerade nicht arbeiten kann, wo irgendwas jetzt gerade nicht funktioniert in irgendeinem System, wo jemand gerade beim Kunden vor Ort ist oder was auch immer irgendwie stattfindet. Und ich weiß, dass wenn ich beim Kunden bin und komme dann so wieder und man guckt dann so in den Chat, da sind auch mal ganz schnell 70, 80, 90 Nachrichten an so einem Tag entstanden. Natürlich nicht alles immer so 1:1 ein Supportfall, aber daher kann man sich ableiten, da ist man schon so ein bisschen beschäftigt mit Threading, da kommen ja noch Gegenantworten und dann fragen verschiedene Leute. Und eigentlich, wenn man gerade so 16 Uhr vielleicht ein bisschen fertig ist, dass es so ein bisschen abebbt, das Ganze, dann kommen eigentlich die Amerikaner bei uns dazu, die ja dann auch anfangen zu arbeiten und dann auch plötzlich Fragen stellen. Und deswegen ist der eigentlich bis abends 20 Uhr deutscher Zeit ganz gut belegt, dieser Chat.
Die Amerikaner oder die Nachteulen, die dann anfangen zu arbeiten und dann auf die Kernprobleme sozusagen erst später stoßen. Das gibt's ja auch alles bei uns. Genau. Ja, absolut. Das ist auch genau das Problem sozusagen, was du jetzt gerade beschreibst. Genau.
Ja. Und wir haben uns dem Ganzen jetzt genähert. Was haben wir jetzt gemacht? Wie könnten wir es lösen? Genau.
Also die Idee war natürlich, beziehungsweise natürlich sage ich jetzt so von retrospektiv drauf guckend, ja, aber lasst uns doch die Leute da abholen, wo sie aufschlagen. Also lasst uns jetzt nicht wieder neben den Chat und das, keine Ahnung, Service Desk noch ein drittes Portal stellen, wo irgendwie was anderes passiert, sondern lasst uns doch die Leute da abholen, wo 500 Leute das gewöhnt sind, tagtäglich reinzuschreiben und Sachen zu machen. Und deswegen ist sozusagen die erste, ich sag mal, Layer von unserer Automatisierung ein Support-Chatbot, den nennen wir @helpme, deswegen werde ich mich ab jetzt immer mit @helpme sozusagen darauf referenzieren oder einfach nur Help-Me-Bot, der im Prinzip auf Chat-Nachrichten im Google-Chat ansprechbar ist. Und dann anfängt, über diese Anfrage, die ihn dadurch erreicht, nachzudenken und ja, daran zu arbeiten. Die Sache ist, als es eingeführt worden ist, hat das erstmal keiner auf dem Schirm gehabt. Ne? 500 Leute müssen auch erstmal lernen, wie das ist. Wenn ich heute in den IT-Chat gucke, sozusagen fast forward 4, 5 Monate später, fängt eigentlich jede Nachricht mit @helpme an und dann wird das Problem beschrieben. Also es wird jetzt erstmal gar nicht mehr davon ausgegangen, dass sich das eine Person anguckt, sondern wir fragen erstmal hier den Help-Me-Bot, der wird uns schon irgendwie helfen.
Ja. Genau. Der hat ja so zwei grundlegende Aufgaben eigentlich. Das eine ist, in unsere Doku zu gucken und vielleicht sogar direkt die Antwort zu nennen. Und das andere ist, eigentlich ein Dispatching zu machen. Erzähl mal so ein bisschen was über diese beiden verschiedenen Aufgaben.
Genau, also fangen wir mal erst bei der Doku- und Suchaufgabe an. Der HelpMeBot ist über einen N8N-Workflow in verschiedene, ich sag mal, Intents aufgesplittet. Das heißt, wenn eine Anfrage kommt und der HelpMeBot bekommt eine Nachricht, dann wird erstmal analysiert, was will die Person, die gerade schreibt, eigentlich hier von diesem HelpMeBot. Ist das der Intent, ein Ticket zu erstellen? Ist das der Intent, ein bestehendes Ticket zu kommentieren? Oder ist das eben, wie wir gerade gesagt haben, der Intent, irgendeine Information aus dem Unternehmen zu bekommen? Dann routet der Bot sozusagen über eine Automation, die eine Gemini Enterprise Search, also quasi eine Suche auf unserem kompletten Unternehmenswissen, beinhaltet und damit erstmal im Scope der User-Anfrage bleibt. Also das heißt, wir beantworten die Fragen, die Flo beantwortet haben darf, wenn er sozusagen jetzt eine Anfrage stellt, ja, und bleiben im Scope des Users. Wir bekommen Quellenangaben mitgeliefert von Gemini Enterprise und wir haben da mit Gemini Enterprise ein, ich sag immer, Rack aus der Dose, also eine sehr mächtige Suche über ganz viele anbindbare Quellen, bei uns in erster Linie Confluence, aber es gibt auch andere Quellen, die angebunden sind, die dann quasi durchsucht werden innerhalb von Sekundenschnelle, wie wir es von KI-Suchen jetzt kennen. Also diese KI kennt uns gut und referenziert auf die Dinge, die bei uns im Unternehmen gelten und die Regeln, die bei uns etabliert sind. Genau, das ist sozusagen dieser Suchpfad. Jetzt habe ich eben schon von anderen Intents gesprochen. Es ist auch möglich, dass der Bot erkennt, ah, guck mal, hier will jemand ein Ticket erstellen. Das habe ich ja eben auch gesagt. Und Ticket erstellen, der Intent wird von einem User, also aus User-Sicht ja oft schon, sage ich mal, formuliert, wenn man weiß, ah, das ist was Komplizierteres, ich beschreibe mal mein Problem und jetzt erstell mir mal bitte ein Ticket dafür. Auch da ist die KI wirklich hilfreich an dieser Stelle, weil sie die unstrukturierten Informationen der Chat-Nachricht sich nimmt, strukturiert und dann einfach in ein Ticket übergibt. Ich sag mal, vor dem Bot wäre es halt so gewesen, dass sich jemand diese Nachricht im Chat anguckt und kurz nachdenkt, überlegt, soll ich jetzt antworten oder nee, ah, warte mal, das muss irgendwie jemand anders machen. Dann nehme ich mal jetzt die ganzen Informationen und schreibe sie in ein Ticket, ja, und schon sind wieder 5 Minuten oder vielleicht mit Kontextwechsel und drüber nachdenken auch noch mehr Zeit, sind schon wieder rum und jemand hat eigentlich nichts Produktives gemacht, sondern einfach ein Ticket erstellt. Ja.
Der Bot nimmt ja auch den Thread mit, ne? Also der nimmt ja nicht nur die initiale Nachricht mit, sondern der überlegt ja im Zweifel erstmal, schaut in die Doku. Da ist der Vorteil bei uns gewesen, wir haben im Confluence recht viel dokumentiert mit Bildern, Videos und vor allem viel Text, wie unsere Hardware funktioniert, wie was zu reparieren ist, wie was einzurichten ist, welche Lizenzen wir haben und. Und dadurch hat der Bot natürlich ein ziemlich gutes Suchpotenzial und kann relativ viel schon beantworten. Und manchmal merkt man das auch, der fragt dann so, hey, könnte es daran liegen, könnte es daran liegen, wenn er merkt, okay, ich kann es doch nicht beantworten oder derjenige sagt, hey, nein, das ist es nicht. Dann schlägt er ja auch aktiv vor, soll ich ein Ticket anlegen? Oder wenn man ihm sagt, jetzt leg bitte doch ein Ticket an. Und dann nimmt er ja diesen ganzen Verlauf und da sind ja auch schon Dinge passiert, dass man Sachen ausprobiert hat und so weiter. Und das nimmt er dann durch KI natürlich aufbereitet und kann daraus dann das Ticket anlegen.
Genau, da steckt sozusagen die sinnvolle Anwendung der KI drin. Man muss auch mal so ein bisschen differenzieren, an welcher Stelle macht es jetzt überhaupt Sinn, mit einer KI auf das Problem zu werfen? An welcher Stelle reichen deterministische, klare Wenn-Dann-Entscheidungen sozusagen? Und auch das ist in der Architektur sehr schön beschrieben und sehr schön sozusagen mitgenommen. Wo natürlich so ein bisschen die Musik drin steckt, ist dann in den speziellen Prompts. Ne? Wir haben also in diesen verschiedenen, man muss sich das so vorstellen, wie verschiedene Pfade, die der Bot denkt, ne? je nachdem wie der Intent sozusagen formuliert ist, denkt er diesen Pfad, geht er vielleicht 2, 3 Anfragen jetzt zum Beispiel bei Gemini durch und hat dann jeweils sehr spezialisierte Prompts, die genau auf diesen Intent sozusagen hinweisen, die genau beschreiben, hey, wenn dieser Intent identifiziert ist, dann musst du so und so vorgehen. Da steckt so ein bisschen der erste Teil der Musik drin. Es gibt ja noch einen zweiten Teil, wo eine ziemliche Tiefe drin ist, den wir jetzt noch gar nicht so tangiert haben. Vielleicht ist das auch nochmal interessant, denn ich leite jetzt schon mal so ein bisschen über. Wenn der IT-Support-Chatbot erkennt, ah, guck mal, der Jan meldet sich und hätte gerne eine Lizenz für ein Tool XY, Claude Code oder was auch immer jetzt gerade passiert. Ja, also es werden ja jetzt gerade viele Tools ausprobiert bei uns und viel gemacht. Und ein typischer Fall ist zum Beispiel, hey, ich brauche eine Claude Code Lizenz oder hey, ich muss meine Claude Code Lizenz upgraden. Dann laufen wir sozusagen in die Layer 2, also in eine tiefere Ebene hinüber. Und da passiert dann wirklich, als ich das kennengelernt habe, für mich hat sich so ein bisschen wie Magie angefühlt. Jetzt weiß ich natürlich, wie das Setup ist. Jetzt weiß ich, dass es eine gute Architektur ist und keine Magie. Aber dann ist der Bot auch wirklich in der Lage, auf einer zweiten Ebene ganz autonom diese Tickets zu lösen. Also nicht nur einfach ein Ticket anzulegen und sagen, hier Mensch, mach mal, sondern nee, in dem Fall fängt er wirklich an, was zu machen. Und am Ende habe ich innerhalb von 5 bis 10 Minuten eine Claude Code Lizenz, ohne dass eine Person das jemals angepackt hat.
Ja, das muss man immer unterscheiden. Also der Bot löst es dann nachher nicht mehr, sondern korrekterweise eigentlich ein Agent. Also der Bot, das ist die zweite Layerschicht, die ich eben meinte, übergibt das Ganze dann in ein Ticketsystem oder in unser Jira Service Management und dann kann es von dort aus durch Agents bearbeitet werden. Und ich weiß gar nicht, wie viele wir mittlerweile haben. Da kommen ja eine sehr hohe Anzahl an Agents, die dann reingehen. Also klar, einmal so ein Agent, der dann die Anfrage da nochmal ausliest und dann sozusagen die anderen Agents antriggert und dann gibt es halt einen Agent für Lizenzmanagement, einen dafür, einen dafür, einen dafür und die gehen dann sozusagen auf diese Aufgabe drauf und haben dann alle unterschiedliche Regeln, unterschiedliche Zugriffsberechtigungen auf die einzelnen Systeme und dürfen dann autonom dein Problem lösen, wie zum Beispiel eine Lizenz zu klicken oder irgendeine Bestellung auszulösen oder irgendeine Berechtigung vielleicht in ein System zu setzen. Natürlich immer sehr deterministisch teilweise auf Basis der harten Regeln, die auch eingestellt sind. Mit darf der Jan überhaupt so eine Lizenz haben? Passt das zu seiner Rolle? Darf er diese Kosten jetzt hier verursachen? Auf welche Kostenstelle geht das und so weiter? Das ist natürlich alles in irgendeiner Form mitgedacht. Also nur weil man jetzt diese Anfrage stellen kann, kriegt man nicht plötzlich jede Lizenz und jedes Auto bestellt, sondern das ist natürlich alles voreingestellt in den Agents, in den ganzen Einstellungen. Und da jetzt mal weiter drauf gucken, also der Help-Me-Bot übergibt das, dann ist der eigentlich raus und dann kommt unsere Agent-Armee, könnte man sagen, die sich dann auch mit diesem Problem plötzlich beschäftigen.
Ja, sehr gut gesagt. Also die Agent-Armee besteht im User-Interface eigentlich aus einer eigenen Web-App, die wir auch wieder in die Google Cloud reingesetzt haben. Google Cloud bietet uns da echte Governance-Vorteile und ist für uns im Moment so die State-of-the-Art-Lösung, weil wir immer für jedes Element dediziert beschreiben können, wo das gehostet ist, was es darf, was es nicht darf und so weiter. Ja? Also wir können über die Google Cloud auch, wenn es sozusagen Bedarf besteht, und das besteht hier, also die Agents laufen nicht auf Google KI-Modellen oder Google LLMs, sondern die laufen auf Anthropic-Modellen in dem Fall. Die laufen, glaube ich, auf Opus 4.7 im Moment. Und das geht aber trotzdem über die Google Cloud. Und da haben wir den Vorteil, dass wir da die Sicherheit haben und die Daten trotzdem nie zu Anthropic laufen, weil ja die Modelle in der Google Cloud sind und das ist unser Ort der Wahrheit. So, diese Agent-Armee, wie du sie genannt hast, ist im Moment so ein stetig wachsender Pool an Agents, die diese Aufgaben übernehmen. Und das Wichtige ist zu verstehen, wir haben schon ganz oft von diesem Jira-Ticket geredet, was erstellt wird. Das Jira-Ticket ist quasi die Brücke. Ja, der Bot im Chat, die konversationale Ebene übergibt die Daten in ein Ticket und dieses Ticket nimmt sich erstmal ein Triage-Agent, der sich das anguckt und sagt, gebe ich das jetzt einem meiner Specialists, so heißen unsere kleineren Agents, die dann wiederum in der Lage sind, autonom Dinge zu machen, oder ist das so ein IT-Infrastruktur-Thema, Deep-Dive-Ding, was unser internes IT-Infrastruktur Team sozusagen behandeln muss, also da muss ein Mensch drauf gucken. Also diese Triage ist sozusagen schon mal der erste Schritt, den auch ein Mensch machen würde, der sich das Ticket anguckt. Werden in dem Fall von einer Lizenzzuweisung, werden dann die Specialists aufgerufen, die benötigt werden. Und diese Specialists haben auch den Charme, dass sie wieder in einem sehr begrenzten Scope unterwegs sind. Das heißt, sie dürfen nur bestimmte Sachen. Wenn ich in dem Ticket wenn in diesem Ticket irgendwas steht von einer Claude Code Lizenz, dann wird er mir weder eine Miro Lizenz zuweisen, noch anfangen, die Weltherrschaft an sich zu reißen, weil er in einem sehr klaren Scope unterwegs ist. Er darf gar nicht mehr. Dieser Agent hat so ein paar Credentials, also so ein paar Anmeldeinformationen auf Webseiten. Oder aber er hat gar keine Anmeldeinformation auf einer Webseite, sondern er muss eine Lizenz erstellen, ohne dass es eine API, also eine Schnittstelle Maschine spricht mit Maschine gibt. Da haben wir auch eine ziemlich coole Lösung für entwickelt. Soll ich da nochmal drauf eingehen, Flo?
Ja, gerne.
Genau. Also stell dir mal vor, so eine Claude Code Lizenzzuweisung funktioniert nicht mit einer Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Also wir können keine Datensätze an irgendeine andere Endstelle senden und dann kriegt der Jan eine Lizenz zugewiesen. Das klappt nicht. Das ist einfach technisch auf der Seite jetzt von diesem Portal von Claude Code nicht vorgesehen. Findige Entwickler bei uns haben dazu ein System aufgebaut, das in dem Moment dieser Anfrage den Agent hochfährt und gleichzeitig eine Chrome-Development-Umgebung hochfährt, in der der Agent wie ein Mensch klicken kann. Und das ist wirklich verrückt. Man sieht am Ende, welche Klicks und welche Aktionen dieser Agent vorgenommen hat, als Screenshots in dem Ticket, was wir quasi erstellt haben, haben dann quasi eine perfekt auditierbare Situation. Man sieht, der hat sich eingeloggt, hat den User Jan Steinborn gesucht, hat dem ein Lizenz-Upgrade oder eine Lizenzzuweisung vorgenommen und so weiter. Das ist wirklich verrückt, wenn man sich das anguckt. Und das spart ja echte Zeit, ne? Das ist ja genau das, womit so, ich sag mal, so Dummy-Aufgaben, die man eigentlich gar nicht machen will. Ah, hier will schon wieder jemand eine Lizenz, schon wieder einloggen, schon wieder alles klicken und so weiter. Das sind ja auch die nervigen Sachen, auf die IT-Supporter ja jetzt nicht so viel Lust haben, muss man ja auch mal so sagen.
Bevor jetzt die Skeptiker aufkommen, wie viele Fehler dabei passieren, gestern hat man eine Fehlerquote von 0. Also bisher sind alle sauber durchgelaufen und die laufen ja jetzt auch schon eine Weile.
Die laufen eine Weile. Wir haben jetzt 1% Fehlerquote. Das heißt, wahrscheinlich ist in der Zwischenzeit irgendwas passiert.
Okay.
Aber wir haben die Möglichkeit, genau, wir haben jetzt die Möglichkeit hier, ich habe nämlich neben mir das Dashboard aufgemacht schon. Wir haben hier die Möglichkeit, aber alles zu debuggen. Wir haben unglaublich ausführliche Logdaten von den Aktionen, von den Durchführungen der Agents. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da schon drauf geguckt wird, weil diese 0% Fehlerquote, die findet man natürlich cool. Und da wird der Ehrgeiz bestehen, die dann nicht über 1% wachsen zu lassen. Das wird mit Sicherheit analysiert und geschaut, ja.
Ja, du sprichst von einer Plattform. Wir können die ja mal zeigen. Also falls ihr uns jetzt auf YouTube zuschaut oder falls ihr das noch nicht tut, dann wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Wir beschreiben natürlich gleich auch alles, was wir sehen. Aber falls ihr auf YouTube zuschaut, dann teilt der Jan jetzt mal seinen Bildschirm und dann zeigen wir mal zwei kleine Ausschnitte aus dieser Plattform, wie das Ganze funktioniert. Unter anderem haben wir nämlich ein Dashboard, wo man sieht, wie viele Aktionen stattfinden und was die Bots so tagtäglich tun. Beschreib doch mal so ein bisschen, Jan, was man sieht. Was sind diese Agent-Plattformen, die selbst gebaut ist? Also die hat die IT sich selbst gebaut. Da ist auch ein bisschen Vibe-Coding dahinter gewesen. Erzähl mal so ein bisschen, was da passiert.
Genau. Ich fange mal von oben an. Und zwar habe ich jetzt gerade mal die Sichtweise auf 30 Tage erhöht. Im Standardfall landet man auf dieser 7-Tage-Ansicht hier oben. Das heißt, wir gucken jetzt mit den Daten auf die letzten 30 Tage. Das ist mal der Zeitrahmen, den wir uns anschauen. Wir haben den 29. Mai, also wir gucken uns quasi im Prinzip genau einen Monat jetzt an. Ganz oben links haben wir so ein Panel, das ist irgendwie das, was uns am meisten umtreibt und wo wir den Ehrgeiz haben, das hochzutreiben. Das ist die Automatisierungsrate, die beschreibt, dass im Moment von den ganzen Vorgängen, die im Mai eingegangen sind, 29% automatisiert abgelaufen sind. Das heißt, wir haben ungefähr ein Drittel aller unserer IT-Support-Anfragen, die, wir erinnern uns, über den Chat reingekommen sind, automatisiert abgehandelt. Und das ist ja eine unglaubliche Hilfe. Daneben haben wir ein Panel, was diese Erfolgsrate, die wir gerade eben auch schon angesprochen haben, darstellt. Wir sind bei 73% erfolgreich durchgelaufenen Aufgaben insgesamt. Von übrigens ungefähr 700 IT-Tickets, die rausgekommen sind. Also so 3/4 sind erfolgreich durchgelaufen. Dann haben wir den 1% erwähnten Fehler. Und wir haben 26%, die sind keine Fehler, sondern da sind quasi Rückfragen gewesen. Da hat jemand was beschrieben in einem Ticket at help me oder im Chat at help me, ich brauche das und das. Und da sind dann einfach Rückfragen notwendig gewesen, weil der Fall vielleicht komplexer war oder weil es vielleicht kein Standardfall war, den man jetzt schon automatisiert ist.
Also im Endeffekt da, wo der Mensch eingreifen musste und wo der Bot alleine oder der Agent alleine nicht in der Lage war, das Problem zu lösen oder zu verstehen. Also genau die Punkte, die sich das Team eigentlich immer sehr detailliert dann anguckt, weil das die Teile sind, die man natürlich dann noch auf die Liste setzen müsste, des Backlogs, welche man als nächstes dann versucht zu automatisieren.
Genau. Sehr richtig. Wir haben von den 700 Tickets ungefähr 200 autonom bearbeiten lassen. Da hat also quasi niemand eine Hand angelegt und das Ding ist einfach komplett durchgelaufen. Wo ich auch nochmal drauf eingehen möchte, ist, was ganz rechts in der zweiten Zeile steht. Da steht jetzt Zeit gespart und da ist die Zahl 148 Stunden und 2 Minuten dargestellt. Was eine sehr beeindruckende Zahl auf den Auswertungszeitraum einen Monat ist. Wenn man es hochrechnet, das ist einfach quasi ein kompletter Mitarbeiter oder eine komplette Mitarbeiterin in Vollzeit bei einem 8-Stunden-Tag oder bei einer 40-Stunden-Woche, die da eingespart ist. Was wiederum auf unsere Ausgangssituation zurückzuführen bedeutet, das Team besteht dann doch nicht mehr nur aus 4, sondern vielleicht aus 5 Leuten in dem Moment. Ne? Wir haben also quasi eine Person wieder reingeholt. Und hier ist auch so ein kleines Infopanel. Und da sieht man, ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber wir haben sozusagen beschätzt, wie viel jeder Vorgang normalerweise per Hand benötigen würde und haben dann anhand der automatisch durchgeführten Vorgänge hochgerechnet, wie viel Zeit dann jetzt letztendlich gespart wird. Das ist immer eine Rechnung über den dicken Daumen, ja. Hast du einen guten Tag als IT-Supporter, dann hast du vielleicht schnelle Finger, dann geht mal so ein Vorgang schneller. Hast du einen blöden Tag oder du wirst einfach mal von der Seite vom Kollegen angequatscht während so einem Vorgang von der Lizenzzuweisung und du wirst abgelenkt, dann dauert halt so ein Vorgang auch noch mal länger. Das kann man immer nur schätzen, ja. Aber wir haben halt hier gegengerechnet ungefähr ja, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin im IT-Support First Level hinzugewonnen mit dieser Plattform. Genau. Ja. Jetzt ist hier noch eine interessante Zahl, auf die wir noch gar nicht eingegangen sind, die noch eine weitere Return-on-Invest-Rechnung sozusagen ermöglicht. Und das sind hier diese unscheinbaren 70 Lizenzen aufgeräumt. Und das würde ich vielleicht auch noch mal gerne mit dir besprechen.
Ja. Wir sprechen ja viel darum, dass die Lizenzen bei uns, ihr merkt, das ist ein riesengroßes Thema. Wir haben sehr viele Softwarelösungen, wir haben sehr viele Mitarbeiter, die irgendwo mal eine Lizenz brauchen. Entsprechend ist da natürlich A, ein hohes Potenzial für die Automatisierung, allerdings auch ein sehr hohes Potenzial, Verschwendung aufzudecken von Lizenzen, die Mitarbeiter seit Jahren haben, aber eigentlich gar nicht nutzen oder brauchen. Und das ist auch so eine Intention, warum wir das Ganze gebaut haben. Und da kannst du ja mal drauf gehen. Ja. Auf den zweiten Reiter. Und da sehen wir sozusagen, was uns diese ganze Automatisierung neben den gesparten Stunden eigentlich auch noch eingebracht hat. Weil der Bot kann natürlich sehr genau beziffern, wenn er Lizenzen vergibt, wie viel die kosten pro Monat, pro User. Er kann aber auch ja Lizenzen entziehen und kann dadurch natürlich auch gegenrechnen, was er dann einspart, wenn er Lizenzen entzieht auf gewissen Regeln. Erzähl mal so ein bisschen was dazu.
Ich will mal bei der menschlichen Ebene davon anfangen. Ich weiß nicht, ob das der eine oder die andere von euch schon mal gemacht haben, aber Leuten hinterher zu rennen und zu fragen, also hier sieht man jetzt in der ersten Zeile Adobe als Lizenz und da ist jetzt 56 Euro pro, ich glaube, Monat hinterlegt als Lizenzkosten, ja. Jetzt stellt euch mal vor, in eurem Unternehmen haben 100 Leute Adobe-Lizenzen. So, jetzt geht ihr bei Adobe in das Portal rein und guckt, ah, hier, okay, die haben sich häufig eingeloggt, das sind die Power-User, ne? Aber genauso werdet ihr am unteren Level auch bei 100 Leuten, sorry, aber dann sind es einfach 10 Leute, die haben diese Lizenz und die nutzen die seit Monaten nicht. Ne? Vielleicht haben die irgendwann mal komplett ihr Aufgabenfeld geändert und machen jetzt was ganz anderes im Unternehmen und das ist so eine alte Lizenz, die denen noch hinterherläuft und die da irgendwie auf Halde liegt und die Leute wissen es selber gar nicht mehr, dass sie diesen Zugang überhaupt noch haben. So, das heißt also, allein dieser Aufwand, diese Analyse zu betreiben und dann hinzugehen, hallo, du hast noch eine Adobe-Lizenz, brauchst du die noch? Ist jetzt nicht die Prio 1-Nachricht, die jemand beantwortet. Das heißt, du musst dir ein Erinnerungssystem für dich selber aufbauen. Musst du also übermorgen wieder hingehen. Hi, ich hatte dich doch mal wegen Adobe gefragt. Brauchst du die noch? Und dann ist die Person vielleicht im Urlaub. Oder dann ist vielleicht irgendwas anderes. Nee. Also das ist ein total nerviges Ding. Ja? Also auf der menschlichen Ebene ein super nerviges Thema. Und auf der monetären Ebene kumuliert oder häuft sich das natürlich an, wenn viele Leute viele ungebrauchte Lizenzen haben. Auf YouTube sieht man es jetzt schon länger, ne? Hier sind die Zahlen eingeblendet und jetzt will ich auch mal die nur Audio-Zuhörenden kurz abholen. Wir haben in diesem Jahr, also seit Beginn des Jahres, 84 Lizenzen automatisiert entzogen. Da ist so eine kleine Eskalation dahinter. Der Bot schreibt dich an, du hast 14 Tage Zeit zu reagieren, dem Bot zu sagen, nee, Moment, ich brauche den Kram. Dann kommt nochmal eine 7 Tage Nachschreibe oder Nachhörung Höraktion von dem Bot und dann wird irgendwann die Lizenz automatisiert weggenommen. Auch sehr individuell anpassbar. Wir können das sogar pro Tool sagen, wie lange diese Phasen sind und wie viel Zeit sozusagen verstreichen soll. Wir haben 84 entzogene Lizenzen und sparen damit in diesem Jahr allein schon 1822 Euro pro Monat, Stand jetzt. Stand diese paar Tools, wie viel mögen das sein? Na, vielleicht 15 Tools, die wir in die Plattform eingepflegt haben, werden überprüft und gemonitort, Tendenz steigend. Ne? Also das wird natürlich auch immer mehr. Je mehr Tools hier hinterlegt sind, die automatisch überprüft werden, desto mehr Einsparpotenzial. Macht im Moment pro Jahr schon eine Ersparnis von 21.865 Euro. Wie gesagt, Tendenz steigend. Und 45 inaktive Lizenzen sind gerade in so einer Eskalationsphase. Das heißt, wir haben noch weitere fast 1.000 Euro im Monat, die auf dieses Sparpotenzial noch draufkommen könnten. Also am Ende wieder nochmal 12.000 Euro im Jahr. Somit haben wir allein schon durch dieses Lizenzmanagement in diesem kleinen Scope mit diesen 15 Tools, die da hinterlegt sind, die Möglichkeit, 30.000 Euro zu sparen. Punkt.
Ja, tendenziell sogar noch mehr, weil da stehen noch mehr Lizenzen. Das Ganze ist ja noch nicht so lange live. Also manche dieser Tools laufen auch erst seit 3, 4, 5, 6 Wochen. Da ist man auch gar nicht in dieser Phase gelandet, dass jemand das dann seit 2 Monaten nicht genutzt hat, eine Lizenz zum Beispiel. Wie du schon sagst, sind verschiedene Regeln definiert. Manchmal darf man auch eine Lizenz 2 Monate nicht nutzen und danach meldet sich der Agent dann erst bei mir im Chat und sagt so, hey Florian, du hast jetzt 3 Monaten kein Microsoft Teams verwendet, brauchst du das jetzt noch? Und ja, vielleicht hatte ich gerade kein Kundenprojekt, wo das dann gebraucht wurde und dann kann ich das dem Bot ja auch erklären, dann dokumentiert er das und dann darf ich die Lizenz natürlich auch behalten, also ich kriege nicht einfach irgendwas weggenommen. Letztendlich kann ich sie mir aber auch mittlerweile wegnehmen lassen, weil ich kriege ihn ja durch den Bot ja auch innerhalb von wenigen Minuten ja auch sofort wieder. Das, was er wegnehmen kann, kann er mir in der Regel auch wieder geben. Richtig. Und da steht noch eine viel größere Zahl auch dahinter von denen, die theoretisch die nächsten paar Wochen dann auch noch weggenommen werden kann. Und dann sind wir bei der zweiten spannenden Kennzahl. Zum einen haben wir so viel Zeit aktuell eingespart, dass wir tendenziell plus einen Mitarbeiter gewonnen haben. Und tendenziell durch das Lizenzmanagement hier kommen wir an eine Grenze, wo wir zumindest mal so einen halben, dreiviertel Mitarbeiter, sage ich mal, Stand heute, auch einsparen können an Lizenzkosten und dadurch tendenziell ja auch wieder neue Leute einstellen könnten, wenn wir sozusagen das Geld dafür bräuchten. Also da wären wir dann sozusagen von diesen 4 eigentlich schon fast wieder bei 6 Mitarbeitenden, insofern man auch einen IT-Support-Mitarbeiter in der heutigen Zeit findet und einstellen kann. Aber tendenziell hätten wir wieder das Team um 50% wachsen lassen können, allein nur durch diese Automatisierung. Und wie gesagt, wir stehen hier am Anfang an dieser ganzen Geschichte. Wir zeigen es einfach mal so transparent. Also das, was ihr hier seht, ist alles live. Also über die Zahlen, die wir sprechen, sind Live-Aktionen. Das ist kein Demosystem, das ist nicht geschönigt, sondern jede Fehlerquote, jedes System, jeder Agent, der hier läuft, ist live bei uns gerade im Hintergrund aktiv. Und ich würde mal sagen, so ab Februar hat das so richtig angefangen eigentlich auch erst, dass so die ersten Agents und die Plattform musste ja auch erstmal entwickelt werden, das ganze Konzept, die Doku nochmal gegengecheckt werden. Also wenn man jetzt mal so ein bisschen hart drauf schaut, würde ich sagen, könnte man jetzt so einen Zeitraum von 3 Monaten mal nehmen, wo so richtig produktiv was passiert ist, wo auch die ganzen Systeme mal so richtig ins Laufen gekommen sind. Und das ist jetzt praktisch das Ergebnis von 3 Monaten. Und wenn wir jetzt noch mal 3 Monate in die Zukunft gucken, werden wir, glaube ich, über ganz andere Themen sprechen. Da wird das Team gar nicht drüber nachdenken, ob sie einen 6. Mitarbeiter einstellen wollen, sondern wahrscheinlich eher darüber sprechen, ob die 4 vielleicht sogar noch mal ein ganz anderes Aufgabengebiet machen und vielleicht sogar den Standard-Support vielleicht nur noch über 1 Mitarbeiter regeln könnten. Das wird eher so in diese Richtung wahrscheinlich laufen. Und das ist auf jeden Fall das Beeindruckende, weil man dadurch sieht, was mit Prozessautomatisierung, einfachen Regeln und ein bisschen KI und alle Tools, die wir jetzt genannt hatten, könnte man theoretisch gesehen durch andere Tools ersetzen. Wenn es jetzt halt nicht Jira Service Management sein soll, dann kann es was anderes sein. Wenn es nicht die Enterprise Search von Google sein soll, dann kann es vielleicht auch die Rufus Search von Atlassian sein und so weiter. Also das kann man ja auch alles ersetzen. Die Komponenten, die wir jetzt genannt haben, sind so, weil sie halt bei uns genauso in der Architektur halt hinterlegt sind. Es gibt auf jeden Fall auch keine Grenze und es gibt auch theoretisch gesehen für die Tools und in der ganzen Bearbeitung bis hin zu, der Bot liegt halt im Browser wie ein Mensch, gibt es tendenziell keinerlei Grenzen mehr, um irgendetwas nicht einzustellen an Berechtigungen, an Lizenzen etc., was man sonst so machen möchte.
Und was ich noch sehe, ist ja im Prinzip, wir kommen jetzt hier quasi ja aus unserem eigenen Bedarf in der speziellen Abteilung IT First Level Support hier Sachen zu automatisieren. Aber das Ding ist ja reproduzierbar. es gibt ja durchaus auch andere Aufgaben aus anderen Abteilungen, also aus, sag ich mal, ganz anderen Fachrichtungen, die auch agentisierbar sind auf diese Art und Weise und die man auch abholen kann an der Stelle, wo es passiert. Dann ist es vielleicht nicht ein Google-Chat, sondern es ist vielleicht, lass uns doch mal spinnen, vielleicht ist es immer eine Confluence-Seite. In Confluence ruft man einen Rovo-Agent auf, der connected ist mit so einem agentischen System. Der hat immer den Kontext der Confluence-Seite mit dabei, übergibt das ans agentische System und schon ist schon wieder viel mehr Kontext da. Und man arbeitet trotzdem an der Stelle, wo man diese Zusammenarbeit immer hat und übergibt das dann wieder an so ein agentisches System. Also da sind der Fantasie noch keine Grenzen gesetzt. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Bei uns ist es immer sehr stark bedarfsgetrieben, ja, und vielleicht kommt der nächste Bedarf aus einer Ecke, wo wir es vielleicht nicht erwarten. Vielleicht ist es die Finanzbuchhaltung, vielleicht ist es das Marketing, vielleicht ist es was auch immer, ja, der Sales-Bereich. Und dann kommt eine Automatisierung, die gleich wieder alles verändert und die wieder messbar und reproduzierbar, sicher Zeit spart. Das ist einfach der Knaller, finde ich.
Ja, letztlich können wir alles, was in unserem Jira Service Management drin ist, eigentlich in diese Richtung packen und sagen, jede Reisekostenabrechnung, jede Reisebuchung, alles, was irgendwie in dieser Form passiert, Automiete etc., können theoretisch alles überlegt werden, in irgendeiner Form zumindest unterstützend zu bearbeiten. Das heißt ja nicht, dass unbedingt immer alles 100% automatisiert sein muss. Macht ja auch nicht immer Sinn. Aber vielleicht kann der Agent loslaufen und zumindest die ersten Informationen sammeln und zumindest schon mal für den Bearbeiter oder die Bearbeiterin Hinweise rausgeben. Auch das hilft vielleicht schon. Und vielleicht kann dann am Ende die Reisekostenabrechnung, die erstellt werden muss, die dann ein Standard-Klick-Prozess ist, wenn der Agent alle Informationen hat, dann kann der das halt auch noch klicken und dann guckt halt nochmal ein Mensch drüber, damit es halt sauber verbucht wird in einem anderen System, wo der Agent vielleicht nicht reingucken soll, etc. Also es gibt auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial. Wir stehen selber ganz, ganz, ganz am Anfang, würde ich sagen. Wir haben jetzt diese ersten Schritte gemacht und wir haben vor allem, der Jan und ich wollten mal darüber sprechen, auch wenn es heute eher so ein bisschen technischer Natur auch war, weil wir die Theorie, die wir das letzte Mal besprochen haben, man könnte mit Prozessautomatisierung eine Menge erreichen, auch mal zeigen, dass man das auch wirklich tun kann und dass das reale Beispiele sind. Und falls ihr jetzt ein bisschen Lust bekommen habt und sagt so, das ist aber irgendwie cool, da möchte ich nochmal drüber reden und möchte das gerne nochmal auch im Detail sehen. Also wir können noch eine Menge mehr Informationen zeigen. Es gibt auch noch ein riesen N8N-Diagramm, was man zeigen könnte, wo man mal diese ganzen verschiedenen Stränge sieht, die da ablaufen. Das könnt ihr Jan und ich euch gerne mal in Ruhe zeigen, wenn ihr Lust dazu habt. Sprecht uns dazu doch einfach mal an. Wir verlinken euch alle Informationen dazu unten in den Shownotes. Dann könnt ihr uns beide einmal ansprechen und dann zeigen wir euch diese ganze Plattform nochmal in Ruhe. Wie gesagt, auch gerne mit diesen ganzen Live-Daten, dass ihr da nochmal reingucken könnt, Rückfragen stellen könnt, auch zu eurer Architektur nochmal Rückfragen stellen könnt. Ansonsten, wenn das so Fragen sind, meldet euch einfach. Wir werden versuchen, die alle zu beantworten. Und bevor ihr jetzt denkt, hey, das ist jetzt ein Riesenprojekt, wo 20 Leute involviert waren und es muss irgendwie super groß aufgezogen worden sein und lange geplant geworden sein, am Ende kann man es fast auf einen Mitarbeiter runterbrechen, der sich eigentlich fast überwiegend damit beschäftigt hat. Natürlich jetzt ein bisschen unfair, es waren ein paar Leute mehr in der ganzen Konzeption und in der Dokumentation und so weiter natürlich beteiligt, aber so diese Plattform und diese Agentisierung, die ist nachher auf einen Mitarbeiter runtergebrochen, der sich da eingearbeitet hat und ja. Fast alleine gemacht hat, muss man sagen.
Und da muss man auch sagen, ich habe den Kollegen gefragt, ich glaube Mitte Mai habe ich ihn gefragt, wie viel Zeit er denn da jetzt rein investiert hat, ne? Weil ich will ja auch verstehen, haben wir jetzt uns vielleicht selber ein bisschen in die Tasche gelogen und haben eigentlich ganz, ganz viel Zeit investiert und in dem Verhältnis dazu nur ein bisschen automatisiert. Nee, mit diesen 145 oder 150 Stunden diesen Monat ist schon mehr automatisiert worden, als entwickelt worden ist, weil Stand Mitte des Monats, also Mitte Mai vor ungefähr 15 Tagen, hat Henning, der Kollege, ungefähr 100 Stunden da rein investiert gehabt, bis das Ding so steht und so, so produktiv auch durch die Gegend fährt.
Ja, mit der Plattform, mit den Agents, mit den Anbindungen. Das ist, also was man natürlich fairerweise sagen muss, viel Vorarbeit schon passiert. Wir hatten schon ein sauberes Jira-Service-Management, wir hatten schon saubere Prozesse, wir hatten schon eine unfassbar gute Dokumentation und wir haben natürlich auch die ganzen IT-Systeme auch schon im Einsatz. Letztlich konnte er sich denen dann einfach bedienen und die verwenden. Wir mussten jetzt nicht irgendwie noch Gemini Enterprise oder Rovo einführen und sonst irgendetwas. Das ist natürlich weggefallen vom Aufwand, sondern er hatte praktisch alle Zutaten und konnte sofort loslegen. Das muss man natürlich nochmal relativieren. Aber diese reine Umsetzung von dem, was man sieht, ja, ungefähr diese 100 Stunden bei einer Person.
Cool. Ich könnte noch stundenlang darüber reden. Das macht mir richtig Spaß.
Das glaube ich. Das werden wir ja noch, Jan, über die nächsten Wochen. Du wirst bestimmt noch mal Gast werden. Wir beschäftigen uns ja beide momentan sehr, sehr viel mit dem Thema AI. Ja. Wenn du dich da draußen auch mit dem Thema beschäftigst und jetzt vor allem sagst, hey, ich will noch weiter oder mehr Informationen darüber erfahren. Ich habe es eben gesagt. Schreibt uns an. Ihr findet alles in den Shownotes dazu. Jan und ich freuen uns. Wir reden sehr, sehr gerne darüber, weil wir natürlich auch wollen, dass dieses Monster, dieses AI-Monster, irgendwie jetzt auch mal gewinnbringend wirklich eingesetzt werden kann. Alle Leute sprechen von, ihr müsst Agenten bauen, ihr müsst das machen, ihr müsst jenes machen, ihr müsst besser prompten, etc., etc. Alles immer schön in der grauen Theorie. Am Ende des Tages muss es auch wirklich gewinnbringend ankommen. Und diese Beispiele werden wir aufgreifen, die werden wir von eurer Seite aussuchen, die werden wir aber auch von unserer Seite aus zeigen. Und dann werden wir noch mehr dieser Beispiele hier in den Podcast bringen, damit ihr mal seht, was kann man alles mit KI machen und euch vielleicht einen kleinen Denkanstoß geben, sich auch vielleicht ein bisschen in diese Richtung zu bewegen. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen heute ein bisschen inspiriert, zu sagen, oh, da geht ja doch mehr, als ich dachte. Und vielleicht findet bei euch auch demnächst der erste Agent im Team bei euch statt, der mit euch zusammenarbeitet und nicht nur für euch, sondern nebendran sitzt und wie als Teammate sozusagen neben euch sitzt. Haben wir was vergessen, Jan? Müssen wir noch irgendwas erwähnen?
Also vergessen nicht. Wie gesagt, mehr könnten wir erzählen. Aber das dann ein andermal. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das, wie gesagt, mir macht es jederzeit Spaß, darüber zu reden. Und nicht nur darüber zu reden, sondern eigentlich macht mir der Austausch darüber auch besonders Spaß. Ja, also da können wir auch gerne in Diskussionen gehen und ins Detail gehen, wenn sich mal jemand meldet und wir da mal in so einen Termin springen. Wir haben das Ding ganz schön gut auswendig gelernt und zur Not holen wir uns immer noch den Schöpfer dazu und der wird uns dann noch zeigen, hier, was steckt denn noch tiefer dahinter, und das macht mir gerade richtig Spaß und da würde ich echt gerne nochmal die Gesprächsbereitschaft signalisieren und dazu einladen, mit uns zu reden darüber.
Das machen wir auf jeden Fall. Ich wünsche euch draußen einen wunderschönen Tag. Automatisiert vielleicht mal einen kleinen Task in eurem Alltag und schaut mal, wie viel euch das Ganze bringt. Probiert und lebt euch ein bisschen aus mit dem Thema KI und vor allem mit dem Thema Prozessautomatisierung. In Kombination ein starkes Duo, ihr habt es gesehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und macht's gut.
Tschüss.